konfrontiere deine Feinde. All unsere Feinde sollen uns ja nicht am Kopf rumtrampeln, sondern unter unseren Füßen sollen die sein. Und dass die Welt im Argen liegt, das erleben wir ja täglich. Manchmal direkt hautnah, dann etwas leichter, wenn es halt der tägliche Alltag, den wir ja alle zu bewältigen haben, wenn man Medien hört, was da ist, so gemeldet wird, dann kriegen wir mit, dass die Welt im Argen liegt. Und in dieser gefallenen, sündigen Welt haben wir Christen Feinde. Das ist zwar nicht schön, das sind ungute Tatsachen, die wir da einfach erleben in dieser Welt, aber wir brauchen auch eine Lösung. Der Herr heißt ja auch Erlöser, nicht? Also steckt da schon was drin. Aber wir müssen uns die Frage stellen, lassen wir uns von den Feinden traktieren und berauben oder triumphieren wir im Sieg Jesu über sie? Das ist die große Frage. Lässt du dir gefallen, was der Feind mit dir macht, oder gibst du ihm Kontra und vielleicht sogar noch mehr? Das muss man lernen. Ich kann mich erinnern an die Anfangszeiten des Glaubens. Da geht es dir dann nicht so gut plötzlich und du kommst so schnell gar nicht auf die Idee, da könnte jetzt der Teufel oder so ein Dämon hinten dran stecken, bis dir das einmal bewusst wird. Und dann machst du ein paar gute Aussagen und schon ist die ganze Situation einfach wieder besser. Hättest du das 3 Wochen früher getan, wäre es die 3 Wochen schon besser gewesen. Also wir müssen das lernen, damit wir uns nicht dauernd Tage und Wochen lang das Leben vermiesen lassen und dass der Segen des Herrn einfach wieder fließen kann. Also wenn dich Feinde bedrängen, und das gibt's halt und das kommt leider öfter vor, oder wenn sie dich bloß blockieren, dass nichts vorwärts geht, oder wenn du vielleicht beraubt worden bist, dann konfrontiere deine Feinde mit den geistlichen Möglichkeiten, die der Herr dir gegeben hat. Solche Feinde wie Krankheiten, oder wie momentan aktuell, irgendein blöder Virus, ein Gebrechen, ein Mangel in deinem Leben oder gar Armut, Sünde, Verführung und dann noch die Verdammnis hinzu, Unglauben, Zweifel, böse Menschen mit verletzenden Worten und was immer alles so gibt, dann haben wir dann geistliche Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn wir im Fleisch was dagegen unternehmen, wird meistens Chaos noch größer. Also nicht immer pauschal, aber meistens ist schon so. Mit geistlichen Waffen, wenn wir etwas tun, wird es immer besser, weil da ist der Herr mit hinten dran dabei. Und so sagt der Paulus im 2. Korinther 10, 3 und 4, obwohl wir im Fleisch wandeln, also in der natürlichen Welt, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also wir kämpfen nicht mit dem Vorschlaghammer und mit sonstigen Mittelchen, wir kämpfen nicht mit Pfeil und Bogen oder mit Pistolen und Knüppel, sondern die Waffen unseres Kampfes, schreibt er, sie sind nicht fleischlich, sind nicht natürlicher Art, sondern sie sind mächtig für Gott oder kräftig. Das ist Gottes Kraft zur Zerstörung von Festungen und so weiter. Und Festungen gibt es in der geistlichen Welt genauso, wie es in der natürlichen Welt Festungen gibt. Der Paulus benutzt dann einfach oft Ausdrücke von der damaligen Zeit. Da haben dann die Römer zum Beispiel ihre Festungen oder Kasernen gehabt und oder Städte wurden befestigt mit Stadtmauern und das benutzt er. Und da, wo der Feind Festungen in deinem Leben aufgebaut hat, wo er sich verschanzt hat, dass du nicht ran kannst an deine Segnungen, an dein Eigentum, da haben wir geistliche Waffen bekommen, Festungen zu zerstören. Irdische, natürliche, die Bibel nennt immer fleischliche Möglichkeiten, die sind einfach begrenzt. Wenn du sagst, der Ärzte und die Medizin, die haben einfach ihre Grenzen. Die können schon einiges, aber vieles können sie halt einfach nicht. Menschliche Kraft kann einiges bewirken. Mit Arbeit und mit Technik und mit Geld kann man einiges bewirken, aber alles hat Grenzen. Und selbst weltliche Vergnügungen und Ablenkungen haben auch Grenzen, weil es irgendwann einfach langweilig wird. Alles ist begrenzt in der natürlichen Welt. Aber unser Herr, unser Gott ist nicht begrenzt und seine Möglichkeiten sind unbegrenzte Möglichkeiten. Wenn du die Bibel ein bisschen studiert hast und das Leben von Jesus, was der alles an übernatürliche Dinge getan hat, dann siehst du, es ist keine Grenze da. Also und der Herr hat uns Christen unbegrenzte Möglichkeiten gegeben, seine Möglichkeiten. Er hat uns geistliche Kräfte, Waffen gegeben, er hat uns seine Möglichkeiten in unsere in unseren Geist hineingelegt. Das hört sich jetzt so an, ja, du redest leicht, wo ist denn dann? Den müssen wir halt einfach mit dem Glauben ansetzen, dass es so ist. Und dann wird es sich auch nach und nach so erweisen, umso mehr der Glaube in uns dieses erfassen kann und dementsprechend auch reagieren kann. Und da meine ich jetzt vom Herzen heraus den Glauben, weil wenn du es bloß im Verstand jetzt hörst und dann probierst du es morgen aus und funktioniert es nicht gleich, dann heißt es, ja, das funktioniert auch nicht. Also lass das Wort Gottes erst Raum gewinnen in deinem Geist, in deinem Herzen, in deiner Gesinnung. Dann wird es auch so funktionieren, wie es das Wort auch sagt. Weil das Wort Gottes hat in sich die Kraft, die Salbung, das auszuführen, was es aussagt, wozu es gesandt wurde. Das musst du wissen. Also das Wort Gottes ist nicht bloß einfach ein Buch mit Buchstaben, sondern es ist Geist und Leben, es ist Kraft dahinter. Und genau diese Kraft, die es auch aussagt. So, was sind nun jetzt unsere Möglichkeiten, unsere geistlichen Waffen? Und da nehme ich jetzt die zwei mächtigsten einmal hervor. Das eine ist das Fleisch- und Blutopfer Jesu. Das werden wir dann auch direkt in der Praxis mit dem Abendmahl bekräftigen, unseren Glauben dahingehend. Und das zweite, das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit. Das sind unsere beiden mächtigsten Waffen, um unseren Feind zu attackieren, um unseren Feind in die Flucht zu schlagen, um ihn einfach zu konfrontieren. Denn da, wo er sich reingeschlichen hat in dein Leben und Dinge besetzt hält oder blockiert hat, dich beraubt hat, da musst du zurückweichen. Wenn du lernst und ich lerne, mit diesen Waffen umzugehen, anzuwenden. Also wir kämpfen dann diesen geistlichen Kampf. Den Ausdruck wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben. Ein geistlicher Kampf. Und es ist ein Kampf. Es ist nicht bloß ein Zuckerschlecken. Es ist ein Kampf, wo deine Gedanken vielleicht einmal ein bisschen ins Trudeln kommen. Mal so und mal hin und mal her. Aber wenn du fest bleibst auf dem, was du gelernt hast, von der Bibel her, dann wird der Durchbruch kommen und dann werden deine Gedanken wieder richtig stehen und der Sieg wird sein und der Feind muss seine Niederlage anerkennen und zurückweichen. Also deshalb lernen wir, diese Dinge anzuwenden, weil es wenig nützt, wenn du jede Woche eine Predigt hörst und sagst, jawohl, gut war's und dann klappst du das zu und nutzt es nicht. Das ist ja kontraproduktiv unterm Strich. Also kämpfe diesen Kampf, trau dich und gewinne ihn auch, indem dass du ausharrst, indem dass du dranbleibst, indem dass du diese Waffen einsetzt und nicht gleich sagst, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, ja, das funktioniert ja nicht. Es steht hier von einem Kampf. Und in einem Kampf geht es mal hin und mal her. Wenn du mal einen Boxkampf oder einen Ringkampf oder irgend so einen Judo-Kampf einmal anschaust im Fernsehen, dann siehst du, es geht hin und her, aber irgendwann gewinnt einer. Und es ist immer der Stärkere oder der Schlauere oder der Mächtigere, der gewinnt. Und du musst wissen, du kannst eigentlich nicht verlieren, weil den Sieg Jesus ja schon errungen hat. Du kannst bloß vom Sieg weggehen, dann hast du ein Problem. Und wenn du dich auf den Sieg stellst, dann wirst du auch den Sieg in deiner Sache davon tragen. Also lerne das und praktiziere es. Oder praktiziere es und lerne es aus dem Praktizieren. Ist besser. Learning by doing, heißt es schön. Ne? Und da sind glaubende Worte wichtig. Bekenntnisse der Wahrheit, der biblischen Wahrheiten. Vor allem einfach der Wahrheit, dass Jesus am Kreuz für dich und für mich alles errungen hat. Er hat deine Sünde getragen. Er hat auch deine Krankheit, Schwachheit, Gebrechen und jedes Leiden getragen. Er hat sogar die Sünde Adams getragen, die Sünde der Welt getragen. Dann hat er deine Armut getragen. Der hat dort einfach den totalen Sieg errungen. Er ist gestorben und er ist am dritten Tage wieder auferstanden und damit hat er auch sogar den Tod besiegt. Und das ist erst das Feine. Der Tod, den man rundherum einfach immer noch vor Augen hat, ist eigentlich schon besiegt durch die Auferstehung Jesu. Und für den, der das glaubt, wird dieser Sieg zur Realität. Also konfrontiere deine Feinde mit diesen Wahrheiten, weil in diesen Wahrheiten steckt Kraft. Der Herr steht selbst hinter diesen Wahrheiten des Evangeliums. Konfrontiere auch das Zeug, den Schmutz des Unglaubens und des Irrtums in deinem Herzen. Da greife ich jetzt nochmal zurück auf die letzten beiden Predigten. Wenn du Ablehnung, Angst, Misstrauen, Enttäuschungen in deinem Herzen feststellst, dann benutze das Blut Jesu, konfrontiere dieses Zeug. Die Kraft kommt vom Geist, die kommt vom Blut. Also nicht dein Gedankenzeug ist das, was die Kraft hervorbringt, sondern es ist das Blut Jesu, in dem die Kraft ist. Also solche Dinge, die sich in deinem Herzen eingenistet haben oder der Feind hineingeschossen hat, konfrontierst du mit dem Blut Jesu, dann wird der Reinigungsprozess in Gang gesetzt, der Heilungsprozess, und der Segensfluss kann einfach wieder fließen. Lügen, die wir glauben, sind eigentlich nichts anderes als Falschinformationen, die sich festgesetzt haben über Jahrhunderte hinweg in den Menschen. Ja, die Menschen sind durch religiöse Geister und Kirchen falsch informiert worden, und es hat sich eingebrannt, eingeprägt. Und das sind eigentlich Lügen, aber man sieht es nicht so als Lügen an. Und darum nenne ich es jetzt einmal Falschinformationen oder religiöse Irrtümer, und dann tut man sich vielleicht ein bisschen leichter. Wie jetzt zum Beispiel das falsche Gottesbild, wenn man sich unseren Gott einfach ganz anders vorstellt, so den Strafenden, den Grantigen, den weit weg Gott so ungefähr. Und natürlich auch das falsche Christenbild, die schwachen, elenden, im Stab kriechenden Menschen, die sind dann nur die Christen. Nein, das ist ein total falsches Bild. Das ist nicht das Bild, das der Herr selber für seine Kinder, für seine Königskinder hat. Außerdem sind Zweifel und Unglauben, weltliche Meinungen und Lehren Dinge, die in unseren Herzen sich festgesetzt haben, und durch die Konfrontation mit dem Blut Jesu, das ja eine brutal reinigende Kraft hat, wieder rausgewaschen wird. Sünde, manche haben sündige Verlangen oder sündige Gewohnheiten, die sich eingenistet haben in ihren Herzen oder weil es immer schon so war, werden konfrontiert mit dem Blut Jesu. Weil da kommt Gnade, und Gnade deckt es auf und Gnade wäscht es auch rein. Also man muss nicht, wie damals der Luther, als er so angefangen hat, es zu erkennen, um was geht oder mehr wollte von Gott, war gemeint, man muss sich dann wegen der Sünde selber kasteien und den Rücken zerschlagen und sonst was. Nein, das ist nicht das Mittel. Also du brauchst dich nicht selber auspeitschen wegen der Sünde. Wir haben was Besseres. Wir haben den Herrn Jesus und ihn als gekreuzigt für unsere Sünde und haben Gnade dafür empfangen. Für all diese Dinge ist das Blut Jesu das Reinigungsmittel ersten Grades. Und es funktioniert immer. Solange du dir im Glauben feststehst, wird es immer funktionieren. Es kann gar nicht anders sein. Denk bloß nicht, hat nicht gleich funktioniert, und hilft nicht. Doch, es hilft schon, du bleibst dran und es hilft und es ist wirksam. Und der Geist wird freigesetzt und der Segen kann einfach immer mehr fließen. Also diese Falschinformationen sind dann eigentlich Gedanken oder Gedankenfestungen in deinem Herzen, die haben einen Menschen geprägt, den einen so und den anderen anders. Und manchmal trifft man einen Menschen oder kennt man einen Menschen und denkt sich, warum ist denn der so, das ist dieser Komische. Das hat einen Grund, das hat immer einen Grund. Also er hat irgendwo eine Falschinformation reingelassen und ist ihm eingetrichtert worden. Und deshalb ist er so geworden. Auch eine Negativerfahrung oder eine schlimme Erfahrung in seinem Leben ist sonst nichts wie eine falsche Information, weil es nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Also ist es falsch. Wenn du eine Information kriegst über eine Krankheit vom Arzt oder gar vom Professor oder aus den Medien oder weil du gehört hast, der und der hat die und die Krankheit gehabt und hat ihm schlecht gegangen oder ist gestorben oder sonst was, das ist eine Information. Du liest, was man tun muss, dass man krank wird, oder was man tun muss, dass man nicht krank wird, was man dann für Symptome hat, und denkst drüber nach und unterhältst dich mit anderen drüber, über die Corona-Zeigen vielleicht sogar. Und so schleicht sich das Ganze fast lautlos in die Herzen. Und ehe man sich versieht, hat man schon diesen blöden Gedankengang drin. Hoffentlich krieg's ich nicht. Da muss man ganz schnell wieder umdenken von der falschen Information zur richtigen, wahren Information. In dem Fall ist die wahre Information, Jesus trug unsere Krankheiten an seinem Leib an das Holz hinauf. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, wenn jemand krank ist. Wenn sich die Krankheit aber schon lauthals bemerkbar macht und du schon Symptome zeigst und Schmerzen hast und man dir gesagt hat, wie lange du bloß noch zu leben hast, dann sind es auch schlechte Informationen, die der Wahrheit nicht entsprechen. Und wir entscheiden immer wieder, welche Information ist die richtige, welche Information glaube ich und welche lehne ich ab. Das ist dieser Kampf, von dem ich vorhin geredet habe. Und das ist manchmal schon ein schwerer Kampf. Aber darum lernen wir und vor allem müssen wir wissen, dass wir Waffen, Mittel dagegen haben. Und müssen wir wissen, welche Mittel. Weil wenn du bloß mit Verstandeswillenskraft dagegen angehst, was ja nicht schlecht ist, ja, aber da kannst du oft einmal Niederlagen einstecken. Aber wenn du dich auf das Opfer Jesu und auf das Blutopfer, auf sein Erlöserblut berufst, dann kannst du keine Niederlage mehr einstecken, weil es ist eine verbrachte Tatsache. Und ich bin jetzt so kühn und sage, du kannst da keine Niederlage mehr einstecken, weil der Sieg bereits errungen ist. Weil Fakt ist, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Und da macht man einen Punkt dahinter. Das ist Fakt. Und wenn das Symptom noch lauthals schreit und der Schmerz und was weiß ich, was alles da ist, so ist es trotzdem nicht die Wahrheit. Die höhere Wahrheit, die geistliche Wahrheit ist, dass Jesus es getan hat. Die natürliche, fleischliche Wahrheit ist das Symptom, ja. Aber da setzen wir den Geist nach und nach immer mehr frei. Und die Symptome und die Schmerzen und die Geister der Finsternis, die dahinter stecken, müssen zurückweichen. Das Evangelium vom Kreuz und all diese Verheißungen, die da dazugehören, sind die richtigen Informationen. Und wir entscheiden, welche Information die Oberhand hat. Die Information, dass du Gnade empfangen hast und die Gnade immer größer ist als jedes Problem, ist eine gute Information. Also setz deinen Glauben auf die richtige, gute Information. Durch Jesus Christus, heißt es, ist Gnade geworden. Gnade um Gnade, das heißt eine Gnade nach der anderen. Und wenn du heute Gnade brauchst, ist sie da. Und wenn du morgen Gnade brauchst, ist sie wieder da. Und das ist eine großartige Sache. Und da müssen wir lernen, die richtigen Informationen von den falschen zu unterscheiden und auf die richtigen Informationen drauf zu stehen. Da brauchen wir Offenbarung drüber. Das ist das wieder, was der Heilige Geist uns gibt. Jetzt eine Lehre, wenn du ein Buch drüber liest, das ist eine Information. Wenn aber der Geist dann die Offenbarung darüber gibt und das Aha noch kommt von innen heraus, dann hat der Glaube angefangen zu funken. Und so weit müssen wir mindestens kommen. Und von da aus kann man erst richtig aufbauen den Glauben. Und Offenbarung ist wichtig. Der Paulus zum Beispiel sagt uns, dass er das Evangelium nicht von Menschen empfangen hat. Das ist Galater 1,12. Er ist nicht von Menschen gelehrt worden, sondern Jesus Christus selbst hat ihm die Dinge offenbart. Also er hat Offenbarung im Geist bekommen über die ganzen Zusammenhänge. Darum hat er einfach auch so viel gewusst. Er hat sich mit Jesus auseinandergesetzt und nicht mit irgendwelchen religiösen Zeug. Das hat er früher getan, als er noch nicht Christ war, im Judentum. Aber dann hat er sich mit Jesus auseinandergesetzt und Jesus hat ihm diese Dinge offenbart. Und wir sehen, dass das dem Paulus auch wichtig ist für seine Schäfchen, für seine Leute in den Gemeinden, weil er betet zum Beispiel für die Epheser 1,17, dass der Herr ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gibt. Das ist ein gutes Gebet, ist ein wichtiges Gebet, dass wir für uns auch immer wieder beten sollen, dass uns der Heilige Geist Offenbarung gibt. Also da ist jetzt nicht wieder noch mehr ein anderer Geist gemeint, da könnte man fast so verstehen, er gebe euch den Geist der Weisheit. Nein, es ist ja der Heilige Geist und der soll diese Offenbarungen in unserem Geist hineinlegen. Das ist damit gemeint. Also wir brauchen ja nicht zum Heiligen Geist jetzt noch einen anderen Geist, weil der Heilige Geist ist ja der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Aber umso mehr Heiliger Geist, umso besser. Und dann öffnet der Heilige Geist in uns den Geist und das kann sprudeln, es kann fließen, diese Weisheit und diese Offenbarungen. Wir müssen einmal der Tatsache ins Auge schauen, dass das größte Problem in der Christenheit ist, dass die Leute eine geistliche Blindheit und Taubheit haben. Und das muss man mal als Problem lokalisieren. Man hört viel zu wenig die Stimme des guten Hirten, obwohl man es eigentlich hören soll. Man hat viel zu wenig Einsicht in die geistliche Welt. Und darum ist dieses Gebet um den Geist der Weisheit und der Offenbarung brutal wichtig. Weil wenn du siehst, was in der geistlichen Welt los ist, und wenn du hörst, was der Herr sagt in deiner Situation, und dich nicht bloß auf einen Buchstaben fokussieren musst, dann bist du schon auf der Siegerseite. Dann bist du schon richtig auf der Siegerstraße. Dann weißt du, wo es lang geht. Und dann weißt du, wie der Herr mit dir den Weg geht und was er vorbereitet hat. Und das soll man lernen und soll man tun. Wer die Apostelgeschichte mal wieder liest, der wird feststellen, dass oft der Heilige Geist zu den Leuten gesprochen hat. Oder manchmal heißt es der Geist sprach, manchmal heißt es der Herr sprach. Ist unterm Strich das Gleiche. Er spricht und sagt, was zu tun ist, was zu lassen ist, was lang geht. Die hätten zu der Zeit solche Bibel wie wir haben ja gar nicht gehabt. Und wenn, dann wäre es eine Schriftrolle gewesen, die sie auf den Wagel hätten ziehen müssen, weil es die Druckkunst und das ganze Buchbinden damals einfach nicht gab. Aber damit möchte ich nicht sagen, die Bibel brauchst du nicht mehr lesen. Im Gegenteil, es ist wichtig, weil der Heilige Geist diese Bibelstellen einfach benutzt, dir Dinge schwarz auf weiß vor Augen vorzuführen. Aber du musst dich trotzdem vom Heiligen Geist führen lassen. Weil sonst heißt es wieder, die Frauen müssen lange Kleider anziehen und lange Haare haben und bist daher zugeknöpft und die Männer, was weiß ich, Bärte haben und einen Hut aufsetzen, wie es im Judentum ist oder was weiß ich, was den Leuten dann wieder einfällt. Aber wenn der Heilige Geist nicht mit dabei ist, dann kommt der Chaos raus. Dann heißt es plötzlich, du darfst kein Schweinefleisch mehr essen. Also habe ich in dem Christenleben, in dem ich jetzt bin, auch schon mal erlebt, dass Leiter sich da auseinandergesetzt haben, ob ein Christ jetzt noch Schweinefleisch essen darf oder nicht. Meine, es hat zwar nicht lange gedauert, es wurde schnell wieder entkräftet, aber der Feind versucht auf jede Art und Weise sein Zeug in die Gemeinden hineinzuschleusen oder vor allem in die Herzen der Menschen. Und wenn ich so die Christenwelt anschaue, hat es in vielen Gemeinden leider auch geschafft. Deshalb müssen wir diesen Dingen Kontra geben und konfrontieren. Jetzt sage ich dir noch ein bisschen Geheimnis, oder ja, vielleicht ist ein Geheimnis, vielleicht auch nicht, aber es ist wichtig, um die Dinge geistlich besser verstehen zu können. Also alles, was passiert oder was sichtbar ist in dieser Welt, hat eine geistliche Ursache. Ja, alles Natürliche hat auch eine geistliche Komponente. Und wenn es bloß ein blöder Virus ist, auch ein Virus ist vielleicht ein natürliches Teil oder ein Bakterium, das krank macht oder sonst was, aber trotzdem hat das alles auch eine geistliche Komponente. Warum sage ich das? Weil alles, was die natürliche Welt ausmacht, aus Geist geschaffen wurde. Es war ja vorher nichts da und Gott sprach und Gott ist Geist und aus dieser geistlichen Kraft und aus Gottes Willen heraus ist all das Natürliche, was du betasten kannst, was du sehen kannst, was du hören kannst und alles drumherum, vom Mikrokosmos bis zum Weltall, es ist aus Geist geschaffen worden und deshalb hat auch alles eine geistliche Komponente. Jedes Atom und jede Zelle in deinem Körper und sonst irgendwo hat auch mit Geist zu tun. Sonst gäbe es das Zeug nämlich gar nicht. Also auch der Virus hat eine geistliche Komponente und es ist wichtig für uns zu wissen, deshalb können wir einen Virus oder ein Bakterium oder sonstigen Zeug auch mit geistlichen Kräften attackieren oder vernichten oder verändern. Es ist für die geistliche Welt kein Problem. Wenn du das Beispiel annimmst von Philippus, den der Herr in einem Moment von einem Ort zum ganz anderen Ort versetzt hat, und das ist jetzt nur ein Beispiel, dann siehst du, was Geist machen kann. Wenn ein Blinder zwei blinde Augen hat und in einem Moment sind die wieder gesund, dann war das geistliche Kraft. Dann ist das, wo der Teufel kaputt gemacht hat, wo sich böse Kräfte reingeschlichen haben in diese Augen, in dieses Element und haben zerstört, hat Tod hineingebracht, hat Krankheit hineingebracht. Und wenn dann Leben wieder hineinkommt und aus Gott kommt Leben, dann geschieht sonst nichts anderes wie Wiederherstellung und Heilung. Ja, und wenn der mit der verdorrten Hand war, die Hand war wirklich, wenn du dir eine verdorrte Hand einmal vorstellen kannst, da ist vieles vielleicht gar nicht da. Und in einem Moment ist wieder alles da, dann siehst du, aus Geist kann einfach auch Materie in 0,nix erschaffen werden, genauso wie damals, als der Herr die ganze Schöpfung geschaffen hatte. Es ist der Herr und es ist Gott, Gott und er spricht und was er spricht, geschieht. Und wenn er sein Wort in deinen Mund hineinlegt und du sprichst sein Wort, dann kann es genauso gut geschehen. Und eben durch diesen Sündenfall, damals Adam und Eva im Paradies, ist in diesen Bereich, in diese geistliche Komponente, der Tod hineingeschlichen, hineingefallen. Da wo vorher Leben war, ewiges Leben war, da gab es keinen Tod, da gab es keinen Verfall. Und durch den Sündenfall, durch die Sünde, ist er leider dieses Leben hinausgegangen und der Tod hineingeschlichen. Deshalb ist auf dieser Welt Vergänglichkeit. In jedem kleinen Teilchen, egal was es ist, man kennt auch von der Wissenschaft her den atomaren Zerfall. Die Teilchen zerfallen im Laufe der Millionen Jahre, so hat man es berechnet. Warum? Weil der Tod hineingeschlichen ist. Der Verfall ist einfach drin. Deshalb sterben menschliche Körper irgendwann, weil da der Tod drinsteckt in dieser irdischen Schöpfung. Wir als Christen haben ein bisschen eine Möglichkeit, das aufzuhalten oder zumindest zu bremsen, umso mehr geistliche Kraft von innen heraus in unsere Körper hineinfließen, umso weniger wird dieser Tod Raum gewinnen und krank machen und zerstören. Weil jede Krankheit ist unterm Strich eine Art Tod, aber Tod auf Raten. Das Älterwerden ist Tod auf Raten. Das ist ganz einfach. Das hört sich hart an, aber es ist halt einfach so. Und das ist erst seitdem Adam und Eva in diesen sündigen Zustand gefallen sind. Und sagt uns die Bibel, dass der Tod dann selbst über die herrschte, die nicht gesündigt haben. Weil es einfach reingeflutscht ist in jede Zelle, in jedes Teilchen der ganzen Schöpfung. Wir aber, wir sind wiedergeboren. In uns ist Jesus, in uns ist das Leben. In uns ist die Gerechtigkeit wieder drin. Und das soll diesen Körper, den wir haben, der zwar schon noch das Bild Adams trägt und noch die gefallene Schöpfung abbildet, erfüllen, damit nicht die Krankheit und nicht der Tod und sonstiges Zeug unseren Körper vorzeitig zerstört. Und wenn irgendwann der Körper alt ist, aber noch frisch ist, weil auch im Greisenalter sollen wir kraftvoll und frisch sein, und der Herr sagt, jetzt kommst zu mir, dann gehst du einfach nach Hause. So ist es richtig. Dann ist der Körper zwar tot, weil du kannst ihn nicht mitnehmen, weil das Verwesliche nicht einfach in den Himmel gehen kann. Da hast du dann ein neues Zelt, ein neues Zuhause. Dann brauchst du den dann immer. So wäre es eigentlich gedacht. Jetzt in dieser Zeit. Und wenn Jesus einmal wiederkommt und unsere Leiber komplett wiederherstellt, dann haben wir wieder den Zustand wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Dann ist das ewige Leben wieder überall drin. Ein bisschen ein Beweis dazu aus der Bibel, nicht dass jemand sagt, was ist denn dem Hans heute alles eingefallen? 1. Korinther 15, 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also das sehen wir, durch Adam sterben alle, der Tod hineingekommen ist, aber durch Jesus Christus haben wieder alle zum Leben erweckt worden, die wiedergeboren sind. Da sehen wir, wie wichtig diese Wiedergeburt ist. Nicht einfach bloß religiös zu sein, hilft uns was. Wir müssen tatsächlich vom Geist her wiedergeboren sein, wieder mit Gottes Leben erfüllt sein. Und von dort her, vom Geist her, muss unser Leib auch immer wieder aufgetankt werden, erfüllt werden mit diesem Leben. Er macht damit den sterblichen Leib lebendig. Das ist auch noch eine Aussage aus Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hier ist es schwarz auf weiß. Wegen des in uns wohnenden Geistes macht er unsere sterblichen Leiber lebendig. Das heißt, er erfüllt unsere sterblichen Leiber immer wieder mit Leben, mit der Fülle. Und da kommen wir dahin, wie es beim John G. Lake war. Dem haben sie diese Pestbakterien, den Schaum von den Toten, auf die Hand draufgelegt unter dem Mikroskop. Und sobald diese Bakterien seine Hand berührt haben, sind sie abgestorben. Das wäre eigentlich der Maßstab. Und wenn so ein Coronavirus da irgendwo in deine Gegenwart kommen sollte, dann muss der absterben, wenn dein Geist fließt. Deshalb bestehe ich darauf. Wenn dein Geist fließt, ist Kraft da. Da kannst du dir auch erklären, warum das Jesus mir gesagt hat, und wenn sie etwas Tödliches oder Giftiges trinken, werden wird es ihnen nicht schaden, weil das Gift und das tödliche Zeug sofort vom Geist vernichtet wird. Das wäre das Level, wo der Christ sein sollte. Ich habe schon oft gesagt, wir haben noch Luft nach oben. Aber die Richtung haben wir eingeschlagen. Und deshalb freue ich mich, dass wir diese Richtung gehen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Und durch das Blut Jesu werden wir auch Türen geöffnet bekommen, dass wir auf diese Ebene kommen. Also er hat uns wieder lebendig gemacht und mit seinem ewigen Leben erfüllt. Das ist jetzt einmal die Information. Jetzt musst du deinen Glauben draufsetzen. Es ist alles in dir. Christus in dir. Die Kraft ist in dir, die Herrlichkeit ist in dir. Und sie kann aus deinem Geist heraus sprudeln und deinen Leib erfüllen oder heilen, wo es notwendig ist. Weil auch dein Leib hat ebenso eine geistliche Komponente, weil du aus Geist geschaffen wurdest. Jesus sagt einmal, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Das ist ein passendes Bild. Die Reben, sie sind einfach dran an dem Weinstock und sie werden von dem Weinstock einfach mit Leben erfüllt. Genauso wir mit Jesus in Verbindung und wir werden einfach mit seinem Leben erfüllt. Und dann kommt auch die Frucht. Dann wird sich auch dann was ändern. Denn wir sind eins mit Jesus, wir sind mit ihm verbunden. Er ist sogar in uns und wir sind in ihm. Auch wenn der äußere Körper noch Adams Bild trägt, im Geist tragen wir bereits das Bild Jesu. Und dieser Jesus in uns soll Gestalt gewinnen. Es ist die Natur Gottes bereits in dir, wenn du von Neuem geboren bist. Und das haben wir alle. Und der Heilige Geist ist in uns. Als Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Und vor allen Dingen hat er uns sündlos gemacht, gereinigt von aller Schuld, von aller Sünde, von jeder Verdammnis. Etwas Besseres gibt es nicht. Das ist ein wunderbares Evangelium. Es ist voller Kraft und Wahrheit und Weisheit und Fähigkeit. Wir müssen es ein bisschen besser anzapfen, das, was da alles drin ist in uns. Der Sünde sind wir gestorben, wir leben nicht mehr der Sünde, wir sind auch dem Gesetz gestorben. Und wenn kein Gesetz mehr da ist, dann kannst du auch keins übertreten. Wir leben einfach aus dem Geist heraus, in seiner Gnade, in seiner Liebe. Und da leitet uns der Heilige Geist und so werden wir das Richtige tun und das Falsche lassen. So ist es im Neuen Testament, im Neuen Bund gedacht und so wollen wir das auch haben. Also, wenn die Sünde gesühnt ist durch das Blut Jesu, so ist auch der Tod besiegt, weggetan, weil der Tod die Folge von der Sünde war. Da sehen wir sind nicht mehr dem Tod unterstellt, sondern wir sind Jesus unterstellt, dem Leben. Also, wenn das in deinem Leben vielleicht noch nicht so aussieht, wie du das jetzt gehört hast, dann sei nicht traurig, sondern mach dich auf den Weg, das freizusetzen. Und das oberste Mittel dazu ist Jesu Blut. Es ist das Blut des Erlösers. Also es ist nicht bloß einfach irgendein Blut, sein Blut vergossen, haben wir schon so oft gehört, macht einmal wieder bewusst. Es ist das Erlöserblut. Es ist ein Erlösungsblut für dich geopfert worden. Das kannst du anwenden, auf das kannst du dich berufen. Und das ist genau das Mittel, mit dem du deine Krankheiten, eben auch die Virus, die ganzen Leiden, Gebrechen und Schwachheiten, auch den Alterungsprozess, weil das ist der Todesprozess, den kannst du mit diesem Blut attackieren. Und das sollst du sogar tun, weil jeder will auch im Greisenalter ja noch fit und frisch sein oder will jemand schwach und krank im Altenheim dann sitzen und warten, bis er dann stirbt. Nein, das wollen wir nicht. Wir haben das Mittel dafür. Das Leben wird freigesetzt, wenn du das Blut Jesu damit in Anspruch nimmst. Wenn Dämonen in deinem Leben wirksam sind und dich immer wieder piesacken, benutzt das Blut Jesu. Dem können sie nicht standhalten. Oder wenn du meinst, der Fluch ist vielleicht auf deinem Leben in bestimmten Bereichen, dann hast du das Mittel erster Wahl, das Blut Jesu zur Verfügung. Wenn dein Geist nicht so sprudelt, wie du dir das jetzt vorstellst, dass es sein soll, dann nutzt das Blut Jesu, damit Blockaden vernichtet werden. Es ist ganz wichtig, dass dein Geist freigesetzt ist, dass dieses Leben, dieses ewige Leben aus dem Geist heraus fließt, deinen Leib durchdringt, diese geistliche Komponente unserer Organe und Zellen mit diesem Lebensfluss, mit diesem Segensfluss erfüllt wird. Dann kann eine Krankheit einfach sich nicht breit machen. Und dann besprengst du deinen Leib, jedes Organ oder ganz speziell das Organ, das dir Schwierigkeiten macht, mit dem Blut Jesu Christi, besprengst im Glauben jede Zelle. Also du brauchst dir nicht irgendwie mit dem Blut rumspritzeln, wie im Alten Testament, du machst es im Glauben. Du siehst es im Glauben, dass Jesus das vergossen hat und zur Verfügung gestellt hat. Und so wie der Hohepriester im Alten Testament im Allerheiligsten damit mit dem Blut gespritzt hat, oder auch das Volk ist manchmal mit dem Blut besprengt worden, so tu es dem Glauben in den Bereichen deines Körpers oder deiner Seele, deines Herzens, wo es notwendig ist. Das Erlöserblut ist wirksam und es macht die Türen auf, dass die Herrlichkeit Gottes, des Geistes, fließen kann. Und da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Dann kannst du auch voll Geistes werden. Also die geistliche Komponente deines Leibes muss mit Heiligen Geist erfüllt werden, muss erfüllt werden von innen heraus. Und dafür ist das Blut Jesu da, das reinigt. Und wenn es reinigt, da ist Raum für den Geist und für das Leben. Da öffnen sich Türen. Das Erlöserblut, denk immer dran, das Erlöserblut zu deiner Erlösung darfst du benutzen, auf das darfst du dich berufen. Und jetzt ist mir die Tage immer, fast von innen heraus eine Sache groß geworden, was wir noch tun können mit diesem Blut. Ich denke, wenn wir hergehen und berufen uns auf das Blut und besprengen sozusagen die Himmelstore, es wird oft genannt, also den Bereich zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Segen und deinem Leben. Es wird oft als Tor bezeichnet, die Schleusen des Himmels wird es immer in der Bibel auch genannt. Wenn wir mal tun, dass wir diesen Bereich mit unter das Blut Jesu bringen und sagen, dass sich das öffnen muss. Jeder für sich, für sein Leben, für seine Familie. Und denkst du mal daran, wie Jesus zum Petrus gesagt hat, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Ja, dann hat man den Petrus so als Mönch dargestellt, mit dem Gürtel rundum und dem Schlüssel da dran gehängt, so einen geschmiedeten Schlüssel, wie man halt früher es gehabt hat. Na, das war's dann. Aber Jesus hat ja ganz was anderes gemeint. Er hat dem Petrus nicht den Schlüssel gegeben, dass die, wo sterben, irgendwann durch seine Tür müssen. Und wenn er sagt, du darfst rein, dann darfst du rein. Und wenn der Petrus sagt, du darfst nicht rein, dann nicht. Was stimmt, das hätte ja auch gar nicht einfallen können. Nein, ein Schlüssel ist immer, wie geht es? Wie macht man die Sache? Ich gebe dir jetzt die Information dazu, was man tun kann, um bestimmte Dinge zu öffnen. Und wenn wir diese Himmelstore offen haben wollen, dass der Segen fließt, dann brauchen wir den Schlüssel dazu. Und dieser Schlüssel dazu ist, dass wir uns auf das Blut Jesu berufen. Und sozusagen, bildlich gesprochen, diese Himmelstore, diese Schleusen des Himmels unter das Blut Jesu bringen, dass sie sich öffnen. Weil wir haben den Schlüssel. Nicht bloß der Petrus. Wir bestimmen es. Und lassen wir uns diese Wahrheiten nicht vom Teufel rauben. Und sitzen wir da und warten, bis der Herr mich segnet. Ja, wenn er will, segnet er mich. Scheinbar will er nicht, weil es nichts geht. Das sind alles Lügen, Fehlinformationen. Und das beraubt die Christenheit. Jesus hat alles für dich getan. Er wurde zur Armut für dich. Er wurde zum Fluch für dich. Dann soll nicht mehr Armut und der Fluch und der Krankheit auf dir sein. Und da haben wir Schlüssel dazu. Und wenn dieser Schlüssel die Himmelstüre aufmacht und der Segen Abrahams jetzt plötzlich fließen anfängt, was meinst du, wie es da abgeht? Was meinst du, wie es da abgeht in deinem Leben? Wenn die Himmelstüren sich auftun, dann kommen die Wunder, die du brauchst. Dann kommen die Segnungen, die du brauchst. Dann kommt, dass dir der Herr dir die Ohren öffnet und die Augen, dass du im Geist hörst und siehst, was du hören und sehen sollst. Dann fließt diese Kraft plötzlich, dann ist der Dämon nicht mehr dir nahe und überlegt, was er dir noch alles antun kann. Dann ist dem Dämon seine einzige Überlegung, wie komme ich hier weg? Der hat nicht mehr Zeit, dich zu pisacken, weil er dieser Herrlichkeit einfach nicht standhalten kann. Wenn die Himmelstüren sich öffnen und du hast den Schlüssel dazu, dann sperr auf und lass diesen Segen einfach auf dich prasseln. Ich sag dir, die Dämonen werden fliehen. Die halten das nicht aus. Die Krankheit hält es nicht aus. Der Virus hält es nicht aus. Der Alterungsprozess wird auch erst einmal gestoppt und vielleicht sogar zurückgefahren. Das heißt, einmal unsere Jugend erneuert der Herr wie bei einem Adler. Dann kriegst du ein neues Fell, neues Gefieder. Du wirst neu gemacht, einfach wieder fit. Benutzt den Schlüssel. Und das werden wir jetzt auch dann tun, indem dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern, weil dann trinken wir von seinem Blut. Und wir sollen ja das Abendmahl nicht einfach als Ritual feiern, sondern wir sollen es schon so sehen, was es wirklich bedeutet. Und Abendmahl feiern ist auch eine Art von Bekenntnis. Durch dieses Abendmahl bekennen wir uns zu dem, was Jesus dort am Kreuz getan hat, an seinen Tod und seine Auferstehung und vor allem sein Erlösungswerk. Und darum ist es ein Erlöserblut, das für dich wirksam ist. Also lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen und mach ein Abendmahl, naja, weil man es jetzt einmal wieder so macht, so wie es in der Kirche früher war. In jeder Messe ist halt dann die Kommunion ausgeteilt worden. Und das ist jetzt so halbherzig, weil einen Wein hast du ja nicht gekriegt. Nein, wir machen ein Glaubenswerk draus. Und Glaube, ich habe es letztens erst gesagt, ist die Währung in der geistlichen Welt. Mit Glauben wird bezahlt. Jesus hat alles zur Verfügung gestellt. Der Glaube ist es, der es annimmt, mit dem wird bezahlt. Und setz deinen Glauben in dieses Blutopfer, in dieses Erlöserblut. Lass die Schleusen des Himmels für dich aufgehen, indem dass du den Schlüssel benutzt. Ja, wenn du modern denkst, dann denkst du an eine große, schöne Tür mit einem Fingerprint-Schlüsselcode oder Zahlencode und du tippst das ein und zipp, macht es auf. Wenn man ein bisschen darf man träumen, soll man sogar, wir sollen uns das vorstellen können. Nutz dieses Blut, tu es nicht einfach religiös ab, ja, haben wir Abendmahl gefeiert, ja, der hat sein Blut einmal vergossen. Oder wie die ganzen Forscher also suchen dann immer noch nach den Holzstücken von dem Kreuz damals von Jesus. Ja, das nützt uns ja nichts. Das Holz ist meiste wahrscheinlich verfault oder haben sie es eingeheizt, ich weiß es ja nicht. Aber religiöse Leute sind so verrückt. Die graben da rum und suchen und messen und forschen nach einem Stück Holz. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Es geht um das, was heute ist. Und heute ist Jesus der König, der Herr. Freilich hat er damals das, aber er hat es für uns getan. Und das ist das Schöne. Wir haben jetzt nicht eine religiöse Zeremonie, wo jeder sich so hinsitzen muss, so ganz religiös und in sich versunken. Wir haben jetzt eigentlich eine gute Nachricht. Wir haben eigentlich ein gutes Bekenntnis. Der Herr hat es getan für uns, damit es wir nicht tun müssen. Eigentlich hätten wir alle irgendwann gekreuzigt werden müssen, aufgrund unserer Sündhaftigkeit. Dann ging ein anderer, hat es für uns erledigt, dann brauchen wir nicht mehr. Das ist eine gute Botschaft. Und das wollen wir jetzt denken, im Glauben annehmen und den Herrn dafür preisen im Anschluss. Danke, Jesus, du bist unser Herr, unser König, du bist unser Erlöser, Jesus. Und du hast in der Erlösung, in dem Erlösungswerk eine Erlösung für uns vollbracht, eine Gnadenerlösung. Du hast für uns das Kreuz erduldet, du bist für uns hinaufgegangen. Du hast unsere Schuld getilgt, unsere Sünde getragen. Die Sünde der ganzen Welt hast du getragen, Jesus. Dein Blut hast du vergossen. Dein Fleisch hast du geopfert. Alles hast du für uns getan, Jesus. Danke, Herr, du bist zur Armut geworden. Du hast nichts mehr besessen, nicht einmal ein Kleidungsstück. Und hast dieses schwere Kreuz den Berg raufgeschleppt, um unseretwillen. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, König Jesus. Und wir verkünden das, Herr, deinen Tod und deine Auferstehung. Wir verkünden das, so lange, bis du wiederkommst in deiner Herrlichkeit. Wir ehren dich, Jesus. Und so brechen wir das Brot und wir essen damit dein Fleisch, Herr. Und du hast es uns zu essen gegeben. Danke, Jesus, für dein Blut, Herr. Dein Blut ist wirksam. Dein Blut hat reinigende Kraft. Jesus, und gerade jetzt, wenn wir dein Blut trinken, Jesus, dann glauben wir und vertrauen dir, Herr, dass dein Blut unsere Herzen reinigt. Wie die Schrift sagt, dass unsere Herzen durch Glauben gereinigt wird. Durch Glauben an dein Opfer, durch Glauben an dein Blutopfer. Und so trinken wir es, Jesus, und so fließt dein Blut durch unsere Leiber, durch unsere Seelen, durch unsere Herzen, bis hinein in den Geist. Dein Blut reinigt uns, Jesus. Von allem Bösen, von allen Verletzungen ist Heilung durch dein Blut. Und vor allen Dingen, Jesus, ist dein Blut der Schlüssel, der unseren Geist öffnet, der unsere Herzen öffnet, dass die Quelle in uns sprudeln kann. Dass die Quelle in uns sprudeln kann, mehr denn je, dass wir voller Geistes werden, Jesus. Es ist deine Absicht für uns und deshalb trinken wir dein Blut, Jesus, dass wir voll Geistes werden können. Jede geistliche Komponente unseres Leibes soll erfüllt werden mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Geist, zusammen mit unserem Geist. Danke, Jesus, für dein Blutopfer. Halleluja. Danke, Herr. Alle Ehre dem Lamm Gottes. Alle Ehre im Lamm Gottes. Im Himmel sitzt einer auf dem Thron, heißt es, wie ein Lamm. Und alle beugen sich vor ihm. Und alle geben ihm die Ehre. Und ihm gebührt alle Ehre. Dem Lamm Gottes, Jesus, den Sohn Gottes, den Menschensohn, gebührt alle Ehre. Nicht den Menschen gebührt die Ehre, sondern dir gebührt die Ehre, Jesus. Dir gebührt die Ehre, Jesus. Danke, Jesus. Herr, und ich danke dir jetzt für deinen Heiligen Geist, den du in unsere Herzen gegeben hast. Und ich setze es jetzt frei. Setze den Geist frei, den Geist der Weisheit, der Wahrheit, der Offenbarung. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du jedem von uns heute Offenbarung gibst über diese geistlichen Dinge, über die geistliche Komponente alles Seins. Dass du Offenbarung gibst über das Blut, über das Erlöserblut. Eine Offenbarung sich in Glauben ausdrückt, mehr denn je. Ich sage, jeder Gedankengang des Zweifels, des Hinterfragens, des Unglaubens wird jetzt weggewaschen mit dem Blut des Lammes. Glaube hat Raum. Der Geist hat Raum in uns. Der Geist Christi, der Geist der Weisheit, der Offenbarung. Und zeig uns, Heiliger Geist, wer du bist und vor allem auch, wer wir sind in Christus Jesus. Dass wir uns selber richtig beurteilen. Nicht in Hochmut, sondern in Freude. Unsere Sohnschaft, unsere Kindschaft Gottes. Offenbare es uns, Heiliger Geist. Und alles, was wir bisher nur im Verstand, im Wissen erfasst haben, dass es in Herzen tiefe Offenbarungen gibt. Ich setze diesen Geist der Offenbarung jetzt frei. Im Namen Jesu. Offenbarung und Weisheit und Wahrheit und Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Leben setze ich frei. Ewiges Leben setze ich frei. Ewiges Leben setze ich frei. Jede Zelle unseres Leibes, unserer Leiber, jede Zelle, jedes Organ, durchflutet jetzt von Leben, durchflutet von göttlichem Leben, von ewigem Leben, weil wir bereits eine neue Schöpfung sind, weil der Geist Christi in uns wohnt. Und jedes krankmachende Teilchen, ob Virus oder sonst irgendwas, stirbt jetzt ab, kann sich nicht halten. Es kann sich nicht halten, es darf sich auch nicht halten. Jeder Dämon, der versucht, Krankheiten anzuheften und zu zerstören, auch der Geist des Todes, muss weichen, weil wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Weil sein Geist unseren sterblichen Leib lebendig macht, mit Leben erfüllt. Gerade jetzt, es fließt. Oh, mehr noch. Danke, Heiliger Geist. Leben fließt. Leben, ewiges Leben fließt, sprudelt. Sprudelt, die Quelle wird freigemacht. Türen öffnen sich. Die Himmelstüren öffnen sich. Das Blut Jesu ist der Schlüssel. Das Erlöserblut. Ich sage im Namen Jesu, Himmelstüren öffnet euch. Weil das Erlöserblut für uns spricht. Weil wir Abrahams Segen geerbt haben. Den Segen Gottes geerbt haben von Abraham. Türen aufgemacht, Himmelstüren aufgemacht, geistliche Türen geöffnet. Das Blut Jesu besprengt das Ganze. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für Schlüssel. Danke Jesus für Schlüssel, die passen. Für Schlüssel, die sperren. Danke Jesus, die Schlösser sind nicht kaputt. Die sperren die Tore auf. Die Tore der Herrlichkeit. Aufgemacht. Kräfte der himmlischen Welt freigesetzt. Herrlichkeit freigesetzt. Wunderwirkende Kräfte freigesetzt. Gnadengaben des Geistes freigesetzt. In Jesu Namen. Leben in Fülle und Überfluss freigesetzt. Weil Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Und er hat sie bereits zerstört. Mit einem Opfer. Mit einem vollkommenen, makellosen Opfer. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Du hast uns zur Fülle gebracht. Zur Fülle Christi. Aufgemacht. Geöffnete Tore. Herrlichkeit. Mehr denn je. Ich sage im Namen Jesu, das Erbe wird ausbezahlt. Das Erbe fließt. Das Erbe kann nicht mehr zurückgehalten werden. Weil Jesus gestorben ist. Deshalb ist das Erbe freigesetzt. Danke, Jesus.